Und insofern war das jetzt schon eine Situation, wo wir auch sehr nervös waren. Also total nervös waren. Sah es ja so aus, als würden wir in das größte Desaster reinlaufen an den Börsen. Dann kann das sofort eine massive Panik auslösen. Das ist ja ein Schlag ins Gesicht der Chinesen. Ich habe den Fehler gemacht, dieses Thema ist an der Börse noch nicht hinreichend angekommen. Immer wenn so Innovationssprünge sind in der Wirtschaft, sollte man als Aktionär voll dabei sein.
Was ist los, wenn dieser Krieg in 3 Monaten nicht vorbei sein sollte? Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute bin ich zurück mit dem Mann, auf den ihr so lange gewartet habt. Er ist Mathematiker und Portfolio-Experte. Herzlich willkommen zurück, Dr. Andreas Beck.
Grüß Gott, Mario.
Andreas, Mensch, jetzt sind wir wieder in einer sehr heiklen Börsenphase und ich hoffe, du kannst die Börsennation heute mal wieder beruhigen. Heute haben wir einiges zu besprechen. Erstmal schön, dass du da bist, Leute. Ich hoffe, ihr feiert das und wenn ihr die besten Finanzexperten Deutschlands nicht verpassen wollt, dann jetzt unbedingt meinen Kanal abonnieren. Und jetzt gibt's die beste Nachricht, denn Andreas, du machst wieder ein Live-Webinar mit uns. Herzlichen Dank am 28. April um 18 Uhr. Und das Beste ist, ihr könnt gratis mit dabei sein. Einfach anmelden, Link dazu unten in der Beschreibung. Andreas, die erste Frage, wo stehen wir gerade am Aktienmarkt? Was sagt dein Gefühl? Die Lage eigentlich katastrophal, die Kurse, als wäre nichts passiert.
Also übers Wochenende, was jetzt gerade hinter uns liegt, sah es ja so aus, als würden wir in das größte Desaster reinlaufen an den Börsen. Also Trump hat ja angekündigt, dass er alles eskalieren wird und die Verhandlungen sind gescheitert. Und dann haben wirklich alle in meinem Umkreis, also Leute, die im Risikomanagement, im Portfoliomanagement tätig sind, da telefoniert man natürlich auch am Wochenende und fragt, welches Blutbad erwartet ihr, wenn die asiatischen Börsen öffnen? Asien wäre ja ganz besonders betroffen von so einer Vollsperrung. Und jetzt ist nichts passiert, ja. Und das Einzige, was man daraus wieder lernen kann, ist, dass man unglaublich vorsichtig sein muss an der Börse mit so Pseudo-Kausalbeziehungen. Solche Wenn-Dann. Ja. Also wenn man sich das mal anschaut, selbst so ganz offensichtliche Sachen führen nicht dazu, dass es eine notwendige Verkaufswelle gibt, die es braucht, damit die Kurse entsprechend einbrechen. Dann ist offensichtlich sozusagen diese Interaktion, Daten, Verhalten von Investoren, auch das Beobachten der Investoren, wie sie sich gegenseitig steuern. Ja, es ist ja oft so, in so einem Fall, dass alle warten jetzt auf die ersten Daten, die man bekommen kann, wie es weitergeht an den Börsen. Und dann sieht man, oh, okay, es bricht gar nicht einer. Gut, dann mache ich auch erstmal nichts. Und dann, ach so, ja gut, dann warte ich jetzt mal ab. Und so weiter. Und wenn jetzt aber, wenn da ein falscher Impuls kommt, wenn irgendeiner ein zu großes Ticket in Verkauf stellt, das keine Abnehmer findet und die Kurse brechen ein, das kann zum Beispiel auch nur in dem Nischenmarkt sein, dann kann das sofort eine massive Panik auslösen und so. Und das sind so selbstreferenzielle Prozesse, die kannst du von außen einfach nicht steuern. Und deswegen finde ich es immer so absurd, wenn Menschen behaupten, sie könnten über irgendwelche Konjunkturzyklen vorhersagen, was jetzt passiert, oder indem sie mit dem Finger irgendeinen Graphen nachlesen und dann ein Todeskreuz finden, wie auch immer. Das ist alles so absurd. Und das sollte einem jetzt mal wieder so richtig klar werden. Wir wissen nichts. Aktien fallen genau dann, wenn mehr Leute verkaufen wollen, als kaufen wollen. Und das sind Entscheidungen, die von ganz vielen Parametern abhängen.
Jetzt ist ja vor allem die spannende Frage, warum offensichtlich dann viele doch gerade nicht verkaufen wollen oder gerne drinbleiben wollen. Da sprechen wir heute auch drüber, über KI. Da hast du auch spannende Erkenntnisse mit dabei. Ist was dran an dieser Binse, wissenschaftlich, mathematisch oder mit deinem Insiderwissen, wenn man sagt, ja, wenn alle damit rechnen, so wie man es dann meint, weil viele sagen dann, ja, morgen muss es ja fallen und dann passiert oft genau das Gegenteil oder es passiert halt nicht so, wie es erwartet wurde. Wenn viele Short sind, wenn viele damit rechnen, passiert oft das Gegenteil oder zumindest nicht das, womit alle rechnen. Ist das eine Binse oder ist da was dran?
Ja, das ist eine Binse, weil entweder es passiert halt das eine oder das andere. Und, und bei beiden kann ich es dann zweckrationalisieren, rückblickend. Ich kann jetzt natürlich auch, sagen wir mal, es bleibt stabil. Ja? Dann weiß jeder wieder, dass das Trump ja nicht so ernst gemeint hat. Und es wäre offensichtlich, dass er dies und jenes und bla bla bla. Aber wenn es anders gelaufen wäre, dann könnte man es genauso begründen. Also diese, meiner Meinung nach, dass so viele Menschen ein falsches Verständnis von den Märkten haben, liegt daran, dass Journalisten gerne dazu neigen, rückwirkend das immer so darzustellen, als wäre es plausibel gewesen. Es hat ja gar nicht anders kommen können. Mhm. Und natürlich findet man immer welche auch, die es vorhergesagt haben, weil es gibt ja Leute, die sagen, steigt, es gibt Leute, die sagen, es bleibt gleich, es gibt Leute, die sagen, es fällt, es gibt Leute, die sagen, brechen ein. Also egal, was passiert, man kann dann einen ziehen, der es gesagt hat, und sagen, ja, war klar, so und so und so. Ja, so ist es, aber definitiv nicht. Ja.
Da ist es dann am besten, da kriegt man auch immer viel auf die Mütze, wenn man dann sagt, ruhig bleiben, am besten gar nichts machen. Das hören dann viele leider auch nicht gern. Man hat auch manchmal das Gefühl, die Leute wollen dann auch hören, so jetzt Verkauf oder jetzt muss es schlecht werden. Und du plädierst ja auch immer zur Ruhe. Hast du denn zuletzt was geändert oder
ja,
bleibst das, du?
Also ich erlaube mir kurz einzublenden den Kursverlauf. Mhm. Man sieht, es hat jetzt wieder diese Erholung gegeben, die jeder an der Börse auch mitbekommen hat. Das ist unser 80-Aktien-20-Anleihen-Portfolio, Global Portfolio One. Und es gab keinen Regimewechsel, weil der Einbruch war im Maximum, glaube ich, 9%, aber eben weit von 20% weg. Sieht ja alles so einfach aus, ja. Aber ich finde es ja schon interessant. Ich meine, letztendlich bin ich ja auch in dem beruflichen Umfeld und im beruflichen Kontext und ich stehe auch mit in der Verantwortung für andere Portfoliostrategien. Und das Entspannte ist halt, wenn man eine Portfoliostrategie fährt, wo man ein Dienstleistungsversprechen abgegeben hat, welches man, egal wie die Stürme sind, einhalten kann. Mhm. Und dieses Dienstleistungsversprechen, wir bleiben am Ball. Und wenn es einbricht, dann kaufen wir nach. Und wenn es stark einbricht, dann erhöhen wir sogar. Das kann man einhalten, egal was Trump tweetet. Mhm. Aber diese ganzen Portfoliostrategien, und das ist ja die Mehrheit im Wealth Management und Private Banking, die ganzen Portfoliostrategien, die den Anlegern versprechen, vernünftige Renditen, aber wir passen auf, dass nichts anbrennt, die mussten ja quasi schon vor Tagen massiv die Aktienquote reduzieren. Sie können ja gar nicht anders. Also es ist kein Vorwurf, die können ja also gar nicht anders. Also
zyklisches Handeln.
Weil dieses Dienstleistungsversprechen eigentlich unerfüllbar ist. Mhm. Ja? Und jetzt sind die Kurse aber gestiegen. Ja, was machen sie denn jetzt?
Ja, wir müssen da rein, oder?
Ja, am besten man wartet noch ab, weil es könnte ja doch noch richtig scheppern. Kann es ja auch. Mhm. Ja gut, dann kommen sie erst wieder rein. Das läuft halt überhaupt nicht. Aber das liegt nicht daran, dass der eine was kann, der andere kann es nicht, sondern das liegt daran, dass das Dienstleistungsversprechen halt nicht erfüllbar ist, was da in diesen anderen Strategien gegeben wird.
Weil man immer hinterher läuft, also zyklisch handelt und das ist dann in diesem Fall schwierig.
Naja, dass man hinterherläuft, das ist ja auch schon eine Zwangshandlung, die macht man ja gar nicht gerne. Aber
genau, weil sie eben quasi dazu gezwungen werden.
Es ist an der Börse halt ganz klar, es ist extrem unwahrscheinlich, dass Trump eine Situation zulässt, die die Weltwirtschaft richtig in die Knie zwingt. Und damit auch die amerikanische Wirtschaft in die Knie zwingt und damit auch die amerikanischen Bürger massiv trifft, die ihre Geldanlage und ihre Altersvorsorge in Aktien haben, etc. etc. Das ist komplett absurd, wenn man den ganzen Lebenslauf von Trump sieht, dem es immer nur darum geht, erfolgreich seine Macht auszubauen und beliebt zu sein. Das muss er halt als Politiker auch ganz wesentlich, wenn er seine Macht weiter ausbauen will. Ich meine, er wird immer so als verrückt dargestellt, aber er hat bahnbrechend die Wahlen gewonnen. Das muss man erstmal schaffen in den USA. Das heißt, egal was er macht, ja, und hin und her, aber er hat ja doch schon eine gewisse Grundlogik. Wenn er die nicht hätte, hätte er nie so erfolgreich sein können bei den Dingen. Und aus dieser Perspektive ist es ja völlig absurd, dass er das jetzt komplett eskalieren lässt. So auf der anderen Seite, weil man weiß es ja nicht.
Aber jetzt mal Hand aufs Herz, in den letzten Tagen, jetzt hast du diese These auch letztes Jahr vertreten, das war ja auch goldrichtig, dann ruhig zu bleiben mit den Zöllen, wo viele ja durchgedreht sind, nach dem Motto, jetzt geht die Welt unter oder zumindest die Weltwirtschaft, gerade auch mit China dieses Duell. Aber wenn dann hier mit, jetzt will ich das gar nicht alles rezitieren, mit einer Auslöschung und sonst was, also diese Wortwahl, die schon sehr befremdlich ist, wie belastbar ist denn diese These, dass er dann doch am Ende vernünftig handeln wird? Vor allem, wenn man sieht, was jetzt dann ja doch schon kaputt geht. Also wir haben ja nicht nur die Spritpreise jetzt, die ja auch den Amerikanern wehtun, sondern wir haben ja auch wirklich Spannung auf den Märkten. Und da geht es jetzt nicht nur um die Börsenkurse, da geht es ja wirklich um heftige Einschläge, auch in Asien, wo dann Benzin rationiert werden muss. Wie belastbar ist denn die These am Ende?
Ja, das ist sehr gut, was du ansprichst. Das hat nämlich gar nichts zu tun mit den Unruhen, die wir an den Märkten hatten, als er seine Zölle angekündigt hat, letztes Jahr im April. Ja? Also als er seine Tafel hochgehoben hat und da standen halt Zahlen droben, die waren ökonomisch nicht möglich. Und dann sind die Märkte eingebrochen Und das war für uns im Risikomanagement eine super Situation, weil Trump erfindet hier ein Problem und er kann auch die Lösung ist für alle klar. Ja, er muss halt dann das anders machen. Und das war völlig klar. Also er hat völlig alle Fäden in der Hand. Er kann jetzt sagen, er kann, ja.
Also, ja, das ist im Endeffekt ein Problem, was er geschaffen hat, was er dann wieder einkassieren kann.
Was er aber
kann.
Auch wieder einkassieren kann. Genau, es lag alles in seiner Hand. Was kündet er eine Woche später an? Und so, er kann so oder so machen. Und das ist dann natürlich dann eine wunderbare Situation gewesen. Wir haben damals auch die Aktienquoten erhöhen können, weil die Aktien sind 21% gefallen, was die notwendige Schwelle ist. Aber diesmal haben wir eine ganz andere Situation. Also da ist auf der einen Seite ein Trump und auf der anderen Seite ist ein islamisches Terrorregime.
Das jetzt dieses, durch den Krieg sogar, viele sagen ja, stärker geworden ist und Trump sich verzockt hat.
Ja, das kann man, glaube ich, von außen nicht beurteilen. Ich bin einigermaßen nah dran an der iranischen Community. Ich bin ja mit einer Iranerin verheiratet, seit gefühlt 100 Jahren, aber ich glaube, es sind zumindest fast 40 Jahre. Und aber auf jeden Fall, er hat dort ein Terrorregime. Die haben ja überhaupt keine wirtschaftliche Logik, denen ging es ja nie darum, dass es der eigenen Bevölkerung gut geht, sondern die eigene Bevölkerung ist für die ein Feind und das, was sie eint, ist das große Ziel, Israel auszulöschen und ein Hass auf den Westen. Okay, wie willst du mit dem verhandeln? Da kannst du ja keine Deals machen.
Und denen ist im Zweifel die Weltwirtschaft auch relativ egal.
Es ist ihnen vollkommen egal. Und auch auch die eigene Bevölkerung ist ihnen egal. Also die Drohung, ich lösche dann das iranische Volk aus, ich meine, was für ein Schmarrn, ja, das ist doch denen egal. Genau, insofern ist das eine andere Situation, weil Trump hat ja ein Problem erfunden, was er gar nicht selber lösen kann. Und dann denkt man sich, okay, am Anfang, naja, ist jetzt noch alles halb so wild, er kann es noch selber lösen, weil er kann ja einfach irgendwie sagen, ich habe gewonnen. Das ist ja kein Problem für ihn. Aber jetzt zum Beispiel, was er am Wochenende gemacht hat, mit dieser Komplettsperre der Straße von Hormuz, die er angekündigt hat, das ist ja ein Schlag ins Gesicht der Chinesen, die ja im Wesentlichen das Öl beziehen, sehr billig aus dem Iran. Was
die ja auch was bekommen haben dann. Und das auf ist ja einmal, alles sehr komplex, wie dann die Schiffe da dann doch durchkommen teilweise.
Ja, und auf einmal zieht er jetzt China in diesen Konflikt rein. Und zwar aus Sicht der USA auf der falschen Seite. Jetzt muss man natürlich immer hoffen, dass die Diplomaten im Hintergrund Dinge ausdiskutiert haben schon, auch zwischen USA und China. Aber man weiß es natürlich nicht. Und insofern war das jetzt schon eine Situation, ja, natürlich, wo wir auch sehr nervös waren. Also total nervös waren. Und auch dann, also ich war total erleichtert, dass am Montag die Welt dann doch so weitergegangen ist.
Jetzt weiß ich, dass das sinnlos ist, da eine Prognose zu stellen, wie lange dauert es, wie geht's aus. Aber grundsätzlich, außer jetzt abwarten, wie gehst du damit um? Also du glaubst, dass Trump dann am Ende, auch wenn er jetzt einen unberechenbaren Gegenspieler hat, wenn wir es mal so nennen wollen, und er selber natürlich auch zu einem gewissen Teil unkalkulierbar ist oder zumindest sehr erratisch ist. Wie glaubst du, wird dieser Konflikt weitergehen? Wird er vielleicht viel länger dauern, als viele denken, so eine Nummer wie Ukraine-Russland und dann ist es aber doch irgendwie unterm Strich wurscht oder wird es doch schnell enden? Was sagt dein Gefühl? Auf was müssen wir uns da einstellen?
Also es gibt ja wenig Informationen aus dem Iran. Internet ist tot und so weiter. Aber die Informationen, die ich da sozusagen aus der persischen Community höre, das Regime ist nicht so stark, wie es jetzt hier scheint oft. Und also die pfeifen schon auch aus dem letzten Loch sozusagen und sind auch auf da will ich mich nicht so äußern, das kann ich jetzt auch nicht beurteilen, aber ich glaube nicht, dass Trump Bodentruppen wirklich reinschickt und es weiter eskalieren lässt. Ich glaube schon, dass es irgendwie zu einer Annäherung zwischen den USA und China kommen wird, weil beide, letztendlich haben ja beide ein Problem mit dem politischen Islam und dem islamistischen Terror. Und der Iran hat das nicht erfunden, aber er ist der Brandbeschleuniger gewesen überhaupt. Und da haben auch China hat ein Problem damit. Das brauchen die Chinesen auch nicht und die Inder brauchen es auch nicht. Und die Amerikaner brauchen es auch nicht und die Europäer auch nicht. Sodass man hier eigentlich so einen Konsens finden kann, welche Ausgänge dieses Konflikts für keine dieser Weltparteien irgendwie sinnvoll ist. Und dann, Ja, dann könnte es vielleicht dann auch zu einer besseren Gesamtsituation führen als vorher.
Es geht sofort weiter mit dem Interview, Leute, aber vorher eine spannende Sache für euch, denn ihr fragt mich ja immer, wo ich Bitcoin kaufe. Und zwar bei der Plattform, bei der ich schon 2017 zum ersten Mal überhaupt Bitcoin gekauft habe, bei meinem Partner Bitpanda. Die haben gerade Fusion 2.0 gelauncht. Ich bin positiv überrascht. Und es gibt auch noch ein cooles Gewinnspiel. Fusion ist Bitpandas Plattform für aktive Trader. Und jetzt ist die Frage, was machen die anders und vor allem besser? Sie ziehen gleichzeitig von 12 verschiedenen Börsen die besten Preise. Das heißt in der Praxis natürlich stärkere Liquidität, engere Spreads und vor allem weniger Probleme, gerade wenn du mit hohem Volumen tradest. Und es ist direkt in Bitpanda integriert, also nur ein Login, kein Stress. Ein- und Auszahlungen sind komplett kostenlos. Da hebt man sich mal deutlich von der Konkurrenz ab, egal wie du einzahlst. Und das Ganze ist natürlich vollständig EU-reguliert, höchste Sicherheitsstandards. Und zur Feier des Launches startet Bitpanda ab dem 16. April für 2 Wochen eine Trading Competition mit insgesamt 50.000 Euro Preisgeld. Der erste Platz kann 10.000 Euro in Cash gewinnen. Dann gibt es noch 5.000 Euro für den zweiten und 2.500 für den dritten und VIP-Trips für 2 Personen. Wirklich sehr cool. Einfach meinen Link nutzen, den findet ihr in der Videobeschreibung unten bzw. in den Shownotes. Dann Konto öffnen oder einloggen, Opt-in wählen und einfach loslegen. Das Volumen entscheidet am Ende. Ich drücke euch die Daumen und wünsche euch weiterhin viel Spaß mit dem Interview.
Also gilt, keine Panik. Auch wenn es eine unangenehme, komplizierte Situation ist.
Ja, interessant ist ja die Frage, warum haben die Leute denn nicht verkauft jetzt am Montag?
Das ist das Interessante. Also wir haben ja mehrere Faktoren. Also erstens haben wir dieses gelernte Trump macht Taco. Also die Leute, glaube ich, wissen mittlerweile, oder? Dass wenn er draufhaut, dann wird am selben Tag sogar oft noch zurückgerudert, spätestens am nächsten. Das ist natürlich auch eine Gefahr, weil das kann ja irgendwann mal nicht mehr klappen. Das ist, glaube ich, das Erste, oder? Und dann auch einfach ein Gewöhnungseffekt, den wir ja immer sehen, oder? Also irgendwann hat man das Gefühl, wenn nichts Neues mehr passiert oder wenn ein Konflikt einfach über Wochen dauert, war bei der Ukraine auch so, dann ist es den Börsen irgendwann wurscht, oder?
Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, klar, Gewöhnungseffekt, aber ich glaube, es kommt noch was anderes dazu.
Und zwar?
Hast du verkauft?
Nee, ich habe stufenweise nachgekauft. Also wenn es sind ja manche Aktien nochmal ordentlich abgerauscht.
Und warum hast du nicht verkauft?
Weil ich an die Unternehmensgewinne noch glaube, die gut aussehen. Aber jetzt sind wir beim springenden Punkt, ob uns das um die Ohren fliegt in den kommenden Wochen.
Also ich glaube, auch in Gesprächen sozusagen mit anderen Investoren, auch mit professionellen Investoren, ich glaube, dass den Menschen ist klar, dass diese künstliche Intelligenz keine großen Innovationssprünge mehr braucht. Das, was jetzt da ist, insbesondere was Claude liefert, insbesondere was diese Agentenlogik liefert, die es Firmen ermöglicht, sozusagen proprietär hier Lösungen zu erstellen, dass das einen solchen Effizienzschub bringen wird, weil es die Firmen entlastet wird von Verwaltungskosten. Auch Ankündigungen sind ja schon da. Meta hat Massenentlassungen angekündigt. HSBC streicht, glaube ich, 20.000 Stellen in der Verwaltung. Also über die Branchen hinweg wird es einen Effizienzschub geben und da braucht gar keine große neue Erfindung mehr da sein. Und immer wenn so Innovationssprünge sind in der Wirtschaft, sollte man als Aktionär voll dabei sein und nicht zugucken. Und jetzt sieht es jeder und deswegen sozusagen aus Perspektive 3 Monate, 6 Monate, 12 Monate möchte jeder eine gute Aktienquote haben. Und dann agiert man jetzt anders, als wenn man so den Grundpessimismus hätte und sagt, ja, eigentlich will ich sowieso irgendwann raus, dann gehe ich halt jetzt raus. Mhm. Und deswegen, das ist, glaube ich, für mich so, sind so diese beiden Stimmungen, die im Moment so miteinander konkurrieren. Auf der einen Seite diese geopolitischen Konflikte und auf der anderen Seite das, was in den Unternehmen selbst passiert. Jeder, auch ihr, wahrscheinlich in eurem eigenen Unternehmen, ihr seht, was da jetzt möglich wird.
Ja, das erleichtert natürlich. Bei uns ist jetzt nicht der Schlüsselfaktor, aber es macht natürlich schon einiges einfacher, klar. Also man sieht, Claude ist Wahnsinn, ja. Also das sind schon tolle Sachen, die man da machen kann.
Es geht ja weit über Chatbots hinaus. Es geht ja jetzt wirklich darum, dass so komplette Assistenzfunktionen eigenständig da gekapselt werden können und so. Ja, Gott, da will ich natürlich am Aktienmarkt dabei sein, ne? Und ich glaube, dass das so, genau, deswegen sind die Leute auch so robust.
Aber bist du da optimistischer geworden? Beim letzten Mal hast du ja gesagt, die Blase wird platzen, aber es wird egal sein. Also ChatGPT warst du ja kritisch, auch mit dem möglichen Börsengang. Bist du da etwas optimistischer geworden oder siehst du das sehr differenziert dann vielleicht auch?
Na, ich fand die Aussage war gar nicht so schlecht. Die Blase platzt, aber es macht nichts. Es wird keinen interessieren. Die Blase platzt. Also ich glaube nach wie vor, dass OpenAI, also dass sie echte Probleme haben. Mhm. Also die strebende Börsenbewertung an von über 850 Milliarden Ende des Jahres. Anthropic eine von 360 Milliarden. Die wollen auch Ende des Jahres an die Börse gehen. OpenAI kann gar nicht viel niedriger sich bewerten lassen, weil die so unglaublich ineffizient arbeiten und viel mehr Geld verbrennen als Anthropic. Und Anthropic ist aber einfach das Maß der Dinge. Die haben frühzeitig die Weichen ein bisschen anders gestellt. Gut, es gibt dauernd wieder neue Entwicklungen und alle machen natürlich vieles, aber Anthropic ist da jetzt im Moment so weit vorn, dass ich also glaube, da wird also einiges, was man dachte, dass man machen kann, wird nicht funktionieren. Aber wie gesagt, also ich habe in meine Meinung insofern geändert, als ich früher auch schon gedacht habe, das Maß der Dinge ist so diese Intelligenz, die entwickelt werden muss. Mhm. Es geht sozusagen um den Grad der Intelligenz und dann ist die Frage, ob die Art, wie jetzt KI gemessen wird, ob die überhaupt zulässig ist und ob wir uns da nicht selber in die Tasche lügen. Und inzwischen würde ich sagen, das ist ein ganz anderes Thema, um das es da geht. Es ist nicht das Thema der Intelligenz, sondern es ist das Thema der Sprache. Komme ich gerne auch noch dazu, warum das so relevant ist. Und wenn man das mal dann zu Ende denkt, dann ist es halt ein irrsinniger Quantensprung, was technologisch.
Lass uns da gerne gleich dabei bleiben, ja, wenn wir schon mal dem Thema sind. Also es geht für dich um Sprache. Was genau?
Also ich habe den Fehler gemacht, selbstkritisch, und da bin ich nicht der Einzige, dass ich das immer zu sehr stark als Weiterentwicklung von neuronalen Netzen gesehen habe, was jetzt mit diesen Large Language Models passiert. Da bin ich nicht der Einzige. Ich bin halt auch in einem Alter, ich bin aufgewachsen sozusagen mit der, da war ich eben gerade fertig mit der Diplomarbeit oder so, da kamen halt diese neuronalen Netze als großer Hoffnungsschimmer, ein technologisches Abbild, wie das Gehirn funktioniert. Und diese Large Language Models, die haben im Kern ja immer noch neuronale Netze. Und jetzt es ist halt naheliegend, dass man es aus dieser Perspektive sieht, ja. Neurophysiologisch interpretiert. Und dann geht es natürlich um Intelligenz. Aber ich glaube inzwischen, der Witz ist ein ganz anderer, der Witz ist ein linguistischer. Und darauf gekommen bin ich und hier eine Buchempfehlung. Martin Warnke, Large Language Kabbalah. Der Titel ist nicht nur lustig, sondern der trifft's auch. Und es ist ein Informatiker, der sagt, nein, man muss es rein linguistisch interpretieren. Weil was machen die Large Language Models eigentlich? Die haben ein Verfahren entwickelt über einen Transformer und wie die ganzen Fachbegriffe heißen, aber die haben abstrakt gesprochen, haben sie ein Verfahren entwickelt, dass sie, wenn sie viele Texte anschauen, aus der Abweichung der Positionierung von Wörtern und Satzbausteinen aus der Abweichung von der Normalverteilung Schlüsse ziehen können, was ist eine korrekte Syntax und was ist eine sinnvolle Semantik. Anders formuliert, ich gebe so einem Large Language Model viele Texte, es versteht nichts, es kann keine Grammatik, es kann gar nichts.
Genau, die lesen das ja nicht wirklich.
Die lesen das, aber nur aus der Wortverteilung, die sie dann sehen und aus der Übersetzung dieser Wortverteilung in hochdimensionale Vektorräume und Rückübersetzung wieder, können Sie eine Grammatik ableiten. Also ein Large Language Model lernt eine Grammatik nur aus der Positionierung von Wörtern, ohne dass man ihm jemals eine grammatikalische Regel beigebracht hat. Und ein Large Language Model lernt aus der Positionierung von Wörtern und der daraus abgeleiteten Grammatik auch den Sinn von Wortzusammenhängen. Und wie revolutionär das ist, da muss man sich nur mal da überlegen, wie lernen denn Kinder eine Sprache? Nämlich genau so. So lernt eigentlich der Mensch eine Sprache. Kinder lernen Deutsch, ohne dass sie jemals ein Grammatikbuch gelesen haben.
Na klar, sie hören nur übers Hören.
Ja, oder? Also Kinder nur über Texte lernen sie eine Grammatik und lernen eine Semantik. Und das machen die Large Language Models genauso wie Kinder, wenn man so will. Okay, mathematisch also anders.
Es ist ein bisschen anders, aber es ist dann echte Intelligenz, würdest du
sagen? Nein, überhaupt nicht. Das hat mit Intelligenz gar nichts zu tun. Es geht nur um Spracherwerb.
Okay, aber menschlicher Spracherwerb fast schon, oder? Also es ist nah dran.
Spracherwerb.
Ja.
Spracherwerb. Tiere können nicht sprechen. Mhm. Warum können Tiere nicht sprechen? Tiere haben natürlich auch eine Sprache, aber das sind Appelle. Die Tiersprache besteht darin, dass gewarnt wird oder dass es in Freude ausgedrückt wird oder so. Aber Tiere haben keine Sprache in dem Sinn, dass sie sich abends hinsetzen können und darüber nachdenken können, was ist eigentlich gestern schlecht gelaufen und was könnten wir übermorgen planen. Also diese Möglichkeit zur Reflexion, das ist der eigentliche Witz der menschlichen Sprache. Und die Large Language Model haben Computern eine Methode zur Verfügung gestellt, Sprache zu lernen in diesem Sinne. Das heißt, der Sprung von einem klassischen neuronalen Netz oder von einem klassischen Computer zu einem Large Language Model ist der gleiche Sprung wie vom Affen zum Menschen. Wow. Und da kann man sich überlegen, was das bedeutet. Und das bedeutet wirklich genau das, weil die Large Language Models können ja untereinander auch schon sprechen. Ja? Also man kann jetzt Agenten bauen, die sich gegenseitig, also wie dieser Sprung in der Evolution als
was Übergang. Was kommt da auf uns zu? Also es ist ein Evolutionssprung, es ist brutaler Effizienzgewinn oder kommt da sogar noch mehr? Also was heißt das konkret für uns und für die Wirtschaft?
Aber es muss nicht intelligent sein. Also es geht nicht um den IQ, es gab keinen Sprung beim IQ, ja? Sondern es ist ein Werkzeug, was jetzt da ist, was jetzt auf einmal in der technologischen Welt Verfahren ermöglicht, die man in der humanen Welt oder in der biologischen Welt, wie man gesehen hat, was das für wahnsinnige Sprünge sind. Und jetzt kommt eben noch dazu, der Mensch hat dann auch noch den Buchdruck erfunden. Das heißt, auf einmal war Wissen nicht nur in der Breite teilbar und man konnte darüber reflektieren, sondern auch in der Zeitachse. Also man konnte auch jetzt sich überlegen, was haben sie sich denn vor 100 Jahren dazu gedacht und vor 10 Jahren. Also man konnte es noch konservieren. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wie diese Agenten von Claude funktionieren, wenn ich sie auf einem Rechner installiere, wo ich so eine relationale Datenbank implementiert habe, dann kann ich mir damit einen Agenten bauen, der alles bisherige Wissen parat hat. Der ist viel dümmer als ein Mensch in der Frage, wie er es interpretiert. Dafür hat er halt ein viel besseres Gedächtnis. Und er kann mit dem Werkzeug des Reflektierens, wie es eben die Sprache ermöglicht, kann er jetzt daraus Sachen entwickeln. Ja, Wahnsinn.
Und du glaubst, dass das an der Börse schon eingepreist ist? Also wir haben ja schon brutal steigende Kurse, wir haben ja brutale Gewinnerwartungen. Oder unterschätzen wir das noch komplett? Weil das ist jetzt die große Frage, wie es weitergeht. Weil auf der einen Seite brennt die Welt, auf der anderen Seite steigen die Gewinnerwartungen immer weiter. Das ist, glaube ich, für die Leute gerade sehr schwer einzuschätzen. Was ist da realistisch? Vielleicht werden die Gewinne ja auch noch viel zu niedrig eingeschätzt. Das könnte ja auch sein. Viel zu hoch. Wo stehen wir da gerade?
Also dieses Thema ist an der Börse noch nicht hinreichend angekommen. Und das hat zwei Gründe. Einmal ist es ja noch wirklich völlig unklar, wo dann die Gewinne landen werden. Mhm. Das ist ja jetzt erstmal nur eine Möglichkeit. Aber profitiert von der Möglichkeit der am meisten, der dann die besten Daten hat, wie zum Beispiel SAP, oder profitiert der am meisten, der das Modell zur Verfügung stellt, Anthropic, oder wer profitiert? Oder der die Hardware liefert, die man braucht.
Infrastruktur dahinter auch, Infrastruktur. Da sind ja die Aktien gerade sehr stark auch. Ja.
Oder der diesen unglaublichen Strombedarf deckt. Also genau, das heißt, das ist noch völlig unklar. Und dann darf man natürlich eins auch nicht vergessen, bei aller Euphorie, solche technologischen Sprünge, die machen die Wirtschaft effizienter, aber wenn jetzt alle Banken auf der Welt 40% von ihren Verwaltungsaufwänden einsparen können, dann hat es ja einen Einfluss auf den Konkurrenzkampf und dann werden halt bestimmte Dienstleistungen deutlich günstiger, die sie dann den Kunden anbieten. Also, und am Ende pendeln sich dann die Unternehmensgewinne wieder auf ein gewisses Niveau ein. Also insofern, man darf das jetzt nicht sagen, alle Unternehmen sind jetzt unterbewertet. Nicht? Aber es ist auf jeden Fall so ein technologischer Sprung. Und ja, da will man, also ich glaube schon, dass das so eine Grundstimmung ist. International in Deutschland spürt man die gar nicht. In Deutschland sind ja alle zu Recht super pessimistisch. Aber international, wenn man da mit Leuten spricht, ist so eine Grundstimmung, die ich zumindest jetzt subjektiv dafür verantwortlich mache, dass die Leute sagen, na, jetzt warten wir mal ab, was Trump tweetet.
Das ist doch schon mal sehr gut. Aber droht nicht eine ökonomische Doppelwatschen? Auf der einen Seite, Leute werden rausgeschmissen. Das ist ja auch die Angst, die wir mal kurz hatten, so vor 2-3 Monaten eigentlich. KI war ja ein Hype, dann war irgendwann so ein bisschen das Kritische auch mehr beachtet. Deswegen hat es ja die Softwareaktien auch zerlegt und dann auch nach dem Motto, wir werden alle arbeitslos. Es sind natürlich Dystopien, so wird es nicht kommen. Aber es werden viele Leute rausgeschmissen, die haben weniger Geld, die haben keine Jobs, die werden sicherlich neue Jobs finden, aber da wird es vielleicht ein bisschen ächzen. Und dann haben wir jetzt Inflationsgefahr, zumindest steigende Inflation durch die Ölpreise. Also ist das nicht insgesamt eine Bremse gerade, die da kommt mit diesem auf der anderen Seite brutalen Turbo-KI? Also das ist eigentlich so eine Gegenbewegung, oder?
Ja, genau. Man hat diese Gegenbewegung und jetzt hat man diese beiden Kräfte und dann muss man jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Aber eben, wir haben jetzt weder eine Kursexplosion noch einen Kurseinbruch, weil es irgendwie so im Moment hält sich so halt die Waage. Also wie gesagt, ich will das da nicht zu sehr ein Horoskop entwerfen oder irgendwie Kaffeesatz lesen. Ja.
Aber ich glaube, du bist angefixt von KI.
Aber egal, in welches Unternehmen man reingeht, auch bei uns selber, sehr brutal. Also es ist ja brutal, was wir an Aufwände haben in Compliance, vorbereitende Buchhaltung und was weiß ich. Und wenn ich jetzt sehe, wenn wir da so anfangen, so unsere eigenen Agenten zu bauen, was wir da mit einsparen, das wird großartig.
Das könnte doch für Deutschland der größte Gamechanger sein. Ne? Wir wissen ja, bei Bürokratie und Co., da sind wir ja gelähmt, wie wahrscheinlich kaum ein anderer, generell in der EU. Jetzt ist die Frage, ob das auch genutzt wird und ob es dann erlaubt ist. Aber das könnte doch eigentlich auch ein Befreiungsschlag sein, oder?
Ja, Deutschland ist wie immer ganz großartig aufgestellt. Wir haben weder ein Modell, ja, Aleph Alpha ist leider gescheitert, noch haben wir die Energie, ja.
Ja, es ist
noch haben schwierig. Wir die Hardware. Also noch, also.
Also glaubst du, wir werden noch weiter zurückfahren?
Nein, das war jetzt Spaß beiseite. Wie gesagt, das kann man nicht sagen. Es ist natürlich so, dass es vielleicht wieder eine Befreiung der produzierenden Unternehmen wird. Mhm. Also die Digitalisierung hat ja sehr viel Wertschöpfung weggenommen von den produzierenden Unternehmen hin zu etwas, was sich digitalisieren lässt. Jetzt kann man abstrakt schon sagen, alles, was sich digitalisieren lässt, wird von KI angegriffen. Und vielleicht führt es wieder dazu, dass mehr Wertschöpfung in der produzierenden Industrie bleibt. Und das würde dann Deutschland, Schweiz, Japan wieder etwas helfen. Aber soweit möchte ich jetzt noch gar nicht gehen.
Solange das produzierende Gewerbe dann noch da ist. Das ist ja auch durchaus ein Problem, ja, dass da einiges kaputt geht. Du hast gerade gesagt, die Leute sind zu Recht pessimistisch in Deutschland. Also du bist ja auch nicht wirklich zufrieden. Beeinflusst das auch, wie du investierst, weil die Leute das letzte auch gefragt haben, ja, dein Respekt ist ja auch bei Deutschland und Europa nicht wirklich bullisch. Müsste man da nicht auch da die Quote runterfahren? Oder sagst du, ich bleib da trotzdem standhaft?
Also BMW hat eine fantastische Innovationspipeline, was die nächste Generation E-Mobilität angeht. Als Werk bauen sie halt in Ungarn. Ja, das ist halt die Sache. Also die deutsche Wirtschaft ist stark, aber die
BASF
Produktion
in China zum Beispiel.
Ja, die Produktion wird verlagert. Also Bayer kommt wieder auf den grünen Zweig gerade. Also die deutschen Firmen, die sind global, die den Markt, den Aktienmarkt hier dominieren. Und es kann einem Angst und Bange werden, wenn man sich anschaut, wo entsteht Produktion und inwieweit wird auch angefangen, dass Entwicklung ausgelagert wird aus Deutschland. Aber die Firmen sind die Firmen. Am Ende, klar, passiert das Gleiche vielleicht wie mit Linde, dann lassen sie sich halt in der Nasdaq listen.
Ja,
also Linde
hat sich, ist es wurscht.
Linde hat sich
für Deutschland nicht an der, ist es nicht wurscht, leider.
Genau, nee, Linde hat sich nicht an der Nasdaq listen lassen, ja, aber im S&P 500. Aber der Wirtschaftsstandort Deutschland, der belastet die deutschen Arbeitnehmer und den Mittelstand viel stärker als diese globalen Unternehmen, die im DAX relevant sind.
Was wird jetzt mit den Zinsen passieren? Also wir haben es gerade, glaube ich, gut rausgearbeitet, zwei widerstrebende Kräfte. Wie gehst du damit um? Da kamen auch viele Fragen zum Thema Anleihen. Hast du da vielleicht was geändert? Ich kann dir auch gleich noch zwei konkrete Fragen stellen zum Fixed Income One. Vor allem, wenn die Zinsen steigen sollten. Jetzt ist ja die erste Frage mal, passiert das? Und wenn ja, wie würde man damit umgehen? Weil das wäre für Anleihen dann nicht unbedingt, für die bestehenden zumindest nicht, super, oder?
Die Zinsen steigen sollten, damit meinst du die kurzfristigen Zinsen?
Ja, wenn die Notenbank zum Beispiel, genau. Gut, die Notenbank macht ja, genau, am langen Ende wissen wir eh nicht, was dann kommt.
Naja, die Zinskurve ist so steil, dass die, wenn die am kurzen Ende die Zinsen erhöht werden um 0,25 oder 0,50, dann spielt das überhaupt gar keine Rolle. Für so ein Anleihenportfolio entscheidend ist, was am langen Ende der Zinskurve passiert. Und da sind die Zinsen halt jetzt phasenweise bei 4% für 10-jährige französische Staatsanleihen gewesen. Heute ist ein schöner Artikel in der FAZ gewesen, wo mal quantifiziert wird, was diese hohen Zinsen die Staaten jetzt eigentlich kosten. Bei den ganzen Anleihen, die auslaufen und die sie neu begeben müssen, und die Anleihen, die auflaufen, die hatten sie in der Niedrigzinsphase aufgegeben. Das halten die nicht durch. Jetzt könnte man aus der abstrakten Perspektive sagen, was wir hier sehen, ist eigentlich wieder so ein Machtspiel, wie wir es früher schon mal hatten. Auf der einen Seite sind die Staaten darauf angewiesen, dass die europäischen Zentralbanken wieder eingreifen und die Zinskurve drücken am langen Ende mit Aufkaufprogrammen. Die Aufkaufprogramme haben sie auch schon genehmigt. Auf der anderen Seite, als das letzte Mal gemacht wurde und definitiv auch übertrieben wurde, ich glaube, da würde jetzt jeder zustimmen bei der Aussage, dass es übertrieben wurde, aber es war nicht grundsätzlich falsch. Als es das letzte Mal gemacht wurde, hat Mario Draghi immer wieder betont, wir können die Probleme der Staaten nicht lösen, wir können den Staaten nur Zeit für Reformen geben. Und die Staaten haben halt null Reformen gemacht. Sodass man jetzt natürlich sagen könnte, vielleicht sagt die Europäische Zentralbank jetzt, erste Reformen und dann unterstützen wir. Und das muss zumindest die Perspektive für Reformen
geben. Wäre auch nicht so verkehrt grundsätzlich, oder? Also jetzt mal nur, wenn man mal ganz nüchtern drauf blickt.
Für uns als Steuerzahler wäre das sehr, sehr wünschenswert, dass es so kommt. Und dann kann es natürlich auch, bevor dann sozusagen diese Programme starten, können die Zinsen am langen Ende auch nochmal höher gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Christine Lagarde oder so das Rückgrat für sowas hat, aber eigentlich würde ich mich darüber freuen, auch wenn es dann an den Anleihenmärkten zwischenzeitlich nochmal rumpelt.
Aber da bist du entspannt.
Nee, ich bin entspannt, weil worauf das hinausläuft, da gibt es keine Alternativen. Alle Parteien lassen den Karren nicht absichtlich voll an die Wand fahren, ja. Aber genau, die Frage ist halt schon, so wie es jetzt geht, das geht ja nicht mehr. Auch die ganzen Rüstungsausgaben, das geht ja alles nicht mehr. Und
wir sehen es ja auch beim deutschen Haushalt, wir haben ja Schulden aufgenommen, aber dann ist schon wieder kein Geld da. Also man fragt sich auch, wie das dann jetzt genau weitergehen soll.
Genau, und wenn jetzt die europäischen Zentralbanken wieder massiv sozusagen Liquidität in den Markt geben, indem sie in diesem Fall wieder den Staaten geben, indem sie eben die Anleihen aufkaufen und die Zinsen drücken, dann theoretisch können die Politiker dann nochmal 5 Jahre keine Reformen machen. Ja, aber wo soll das denn hinführen? Ja.
Hoffen wir, dass da was vorwärts geht. Noch ganz kurz zu den Themen Gold, Bitcoin, Immobilien. Vielleicht noch die Auswirkungen, wie du das gerade einschätzt. Bei Gold war es ja auch ein wilder Ritt. Also wir haben ja auch interessanterweise gesehen, dass sich Gold fast eher mit Aktien eigentlich verhalten hat. Also man könnte eigentlich sagen, wie ein Risikoasset in den letzten Wochen. Wie stehst du zu Gold gerade?
Ja, Gold ist interessant, weil das sehe ich ähnlich wie Aktien. Gold ist zwar jetzt deutlich eingebrochen. Das war natürlich auch für viele Investoren verkraftbar, weil die in Gold schon länger gehalten haben und auch extreme Gewinne gemacht haben. Also Gold ist ja vorher extremst gestiegen. Aber jetzt, wir halten auch noch 1,5% Gold, weil im Prinzip, klar, wir wollen Gold haben, um abgesichert zu sein. Also so eine gewisse Restposition wollen wir auf jeden Fall behalten. Auch aufgrund der Staatsfinanzierungssituation, über die wir gerade gesprochen haben, da glaube ich, sind wir nicht die Einzigen im Markt.
Die USA haben ja auch ordentliche Schulden. Das ist ja auch.
Ja, natürlich. Auch China steht nicht wirklich gut da. Auch wenn sie besser dastehen natürlich, aber genau, das heißt, ich glaube, Gold wird auch wieder einen ganz normalen Pfad aufnehmen, nicht mehr so extrem steigen, aber es gibt keinen Grund, warum jetzt die Investoren im großen Stil sich grundsätzlich von Gold trennen sollten. Da gibt es einfach keinen Grund dafür.
Was ja auch interessant ist, du hast ja auch, jetzt weiß ich gar nicht, wie lange es her ist, 1,5 Jahre, schätze ich ungefähr, gesagt, die USA sind nicht tragfähig, da hatten wir diese großen Diskussionen. Das ist ja jetzt auch ein bisschen in den Hintergrund gerückt, obwohl sich da nichts verbessert hat, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Die Anleihenmärkte sind da aber relativ entspannt, der Dollar hat sich zumindest ein bisschen erholt. Das Thema ist ja aber auch nicht vom Tisch, oder?
Nein, das sind zwei, also der Euro und der US-Dollar und das britische Pfund und der Yen, die sind alle 4 angeschlagen und jeder auf andere Art. Aber es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt zu sagen, der Euro bricht zusammen, geht alle in den US-Dollar, sondern die haben alle 4 ihre Probleme, die Währungen, und alle 4 müssten die jetzt auch angehen.
Also sichere Häfen, kann man sagen, Schweizer Franken, norwegische Krone noch, die hattest du ja auch, glaube ich, jetzt verstärkt
ins Auge fasst und Gold dann vielleicht noch, oder? Also sonst, oder gibt's gar keine sicheren Häfen mehr?
Ich mag den Begriff sicherer Hafen nicht so gern, weil eigentlich ist so ein breit gestreutes Aktienportfolio auch ein sicherer Hafen. Mhm. Ich habe zwar starke Schwankungen, aber alles lebt am Ende davon, dass die Weltwirtschaft Gewinne erwirtschaftet, weil auch jeder Staat lebt von seinen Steuereinnahmen. Jeder Vermieter lebt davon, dass er einen Mieter hat. Der Mieter braucht irgendwelche Einnahmen. Alles kommt am Ende aus der Wirtschaft. Und deswegen eigentlich ein breit gestreutes Aktienportfolio mit einer schönen Anleihenbeimischung und vielleicht ein bisschen Gold, das ist der sichere Hafen.
Sehr guter Punkt. Sehr, sehr guter Punkt. Den will ich gerne mal hier rausheben. Das wird ja auch immer wieder unterschätzt. Man muss ja die Weltwirtschaft immer wieder verteidigen. Aber es ist, glaube ich, wichtig, das zu tun. Weil langfristig ist sie halt, oder? Da kommt ja nichts dran vorbei.
Die ganze Bonität des Staates hängt an seinem Steuermonopol, mit dem er Gewinne der Wirtschaft abgreifen darf. Wenn es die Gewinne nicht gibt, kann er nichts abgreifen. Dann ist Schicht im Schacht. Also dann gibt es nichts. Also
Schicht im Schacht ist ein gutes Stichwort. Bitcoin. Jetzt kommt nicht mehr richtig vorwärts, aber er fällt auch nicht um. Was sagst du zum Bitcoin?
Ja, ich habe ja keinen mehr.
Aber die Garagen noch.
Ich habe die Garagen und musste jetzt, weil wir persönlich eine Garage selber nutzen, einem Mieter kündigen und dann sieht man, das fällt einem so schwer, weil der arme Mensch, ja, was soll er jetzt machen mit seinem Auto?
In München ist das wirklich
im Glockenbachviertel
schwierig.
Da sieht man, was ein knappes Gut ist und dann wird einem auch wieder klar, warum der Bitcoin kein knappes Gut ist, weil ihn ja keiner braucht. Also das ist halt, den hat man oder hat ihn nicht, das hat keinen Einfluss auf das Leben, auf den Alltag. Und so ein Garagenplatz im Glockenbachviertel, ob man den hat oder nicht hat, das hat einen realen Einfluss aufs Leben.
Beim GPU noch ganz kurz, du hast jetzt nichts fundamental geändert, oder? Das ist, oder gibt es irgendwas Spannendes noch, was zum Beispiel irgendwelche Währungen, die du neu hast oder die du über untergewichtet hast? Nein. Oder ist da quasi alles?
Nee, das ist ja der Witz. Das ist ja der Witz, da gibt es keine Änderung.
Da gibt es keine Änderung. Immobilien noch, da kommen auch mal so viele Fragen. Wie schätzt du da die Lage ein, vor allem für den deutschen Markt? Da bist du ja jetzt nicht als Oberbulle bekannt für die Immobilien.
Nee, aber ich habe natürlich schon gehofft, dass es sich jetzt mal wieder fängt. Der Immobilienmarkt, auch der Gewerbeimmobilienmarkt. Durch die gestiegenen Zinsen sind jetzt die Hypothekenzinsen wieder bei 4% und mehr auf 10-Jährige bei normaler Bonität. Also natürlich wieder Gift. Ja, Vonovia ist ja gleich 25% gefallen, als sie Zahlen veröffentlicht haben, die gar nicht so schlecht waren. Gewerbeimmobilien ganz schlimm. Ganz schlimm. Also wenn man in die Unternehmen reingeht, die meisten Büros, die haben zwar noch Mietverträge von 2-3 Jahren, aber die stehen halb leer. Das kann man absehen, dass die so nicht verlängert werden, die Verträge.
Und jetzt kommt ja noch KI mit den.
Jetzt kommt noch KI. Interessanterweise bauen alle Investoren jetzt nur noch Datencenter. Das wird wahrscheinlich die nächste Blase. Nee, also Immobilienmarkt, also jeder, der vielleicht mal was kaufen möchte, auch für einen Eigenbedarf, würde ich sagen, wenn es nicht jetzt sein muss, kann man auch noch mal ein Jahr warten.
Also eher eine vorsichtige Haltung. Andreas, kommen wir zum Fazit. Verlierer, Gewinner vielleicht. Werden sich die USA wieder am Ende durchsetzen, so wie sie es eigentlich immer tun? Man sieht ja jetzt auch gerade, es ist zwar eine ungute Situation, man merkt schon, vielleicht haben sie auch ein bisschen die Kontrolle verloren oder das unterschätzt, aber unter dem Strich stehen sie eben gut da mit ihrer Energieversorgung, mit KI, mit Rüstung, da brauchen wir sowieso nicht drüber diskutieren, das ist nochmal eine andere Baustelle. Der Dollar ist dann auch stabil, wenn es drauf ankommt. Also die USA dann am Ende doch wieder irgendwie der Gewinner, Europa dann so ja. Irgendwie im Niemandsland. Und also China läuft eigentlich auch ganz gut mit, so unterm Radar vielleicht ein bisschen.
Die Amerikaner haben schon einen Wettbewerbsvorteil. Und der besteht darin, dass die Unternehmen sich halt sehr schnell an neue Situationen anpassen können. Aus regulatorischen Gründen können die das sehr schnell. Und zum Beispiel KI ist eine neue Situation. Ich brauche andere Leute. Ich muss ja auch die Möglichkeit haben, mich von viel Personal zu trennen. Das geht in Amerika von einem Tag auf den anderen. In Deutschland braucht man einen Sozialplan, der geht über Jahre und ich muss Abfindungen zahlen und so weiter. Das heißt, wenn man sich jetzt mal anschaut, wie wird denn KI denn schon eingesetzt in Unternehmen, dann ist der Unterschied gar nicht so groß. Also irgendwie 45% der Arbeitsplätze in den USA sind schon irgendwie mit KI-Assistenten in Berührung. In Europa sind es vielleicht 35% oder 31%, aber auch schon ganz gut dabei. Aber trotzdem sind die amerikanischen Unternehmen und auch die Schweizer Unternehmen oder die chinesischen Unternehmen viel dynamischer dabei, sich zu fragen, was bedeutet das für meine neue Unternehmensstruktur und wie muss ich auch mit meinem Personal dann neu umgehen. Und also wenn wir da in Deutschland nichts ändern, und das ist ja nicht in Sicht, dass wir irgendwas ändern, haben wir da auch schon mal wieder einen Nachteil. Aber auch das wird halt dazu führen, dass immer mehr Produktion und immer mehr auch dann Entwicklungstätigkeit ins Ausland verlagert wird. Wo das dann irgendwann mal hinführen soll, das weiß ich auch nicht. Also irgendwann brauchen wir eine andere Wirtschaftspolitik.
Zwei Fragen noch, zwei ganz schnelle. Was ist los, wenn dieser Krieg in 3 Monaten nicht vorbei sein sollte?
Gar nichts, da haben sich wirklich alle dran gewöhnt. Das ist ja.
Nee, das du glaubst, dass die Wirtschaft dann auch robust genug ist mit dieser. Weil im Endeffekt wissen wir alle, es geht ja um die Hormuz-Sache. Der Rest ist dann, auch wenn es brutal ist, ist dann unterm Strich wahrscheinlich relativ wurscht, auch wenn es schrecklich ist. Aber da glaubst du auch, dass die Weltwirtschaft dann wie immer als komplexes System Lösungen finden wird, wie
ja,
wir es
genau.
Zuletzt ja auch schon gesehen haben.
Genau.
Und eine Frage noch, vielleicht ein Fazit für die Anleger, weil natürlich auch wenn eine Frage kam, Mensch, ich würde gerne, Herr Beck, ich würde gerne investieren, wie gehe ich denn jetzt am besten im Markt? Weil man natürlich immer das Gefühl hat, jetzt ist gerade zu riskant oder zu teuer. Mhm. Vielleicht kannst du da den Anlegern noch was mitgeben als Fazit.
Ja, kann ich 2 Regeln mitgeben, die sich glücklicherweise widersprechen. Dann kann sich jeder aussuchen, was er davon machen möchte. Wenn man sich sehr unsicher fühlt, was zu tun ist, ist eine Regel, die immer funktioniert, mach einfach die Hälfte. Ja, also wenn du einen bestimmten Betrag eigentlich im Aktienmarkt investieren willst, dann mach einfach die Hälfte jetzt, weil dann wirst du dich immer ärgern einen Monat später, weil entweder es war halt zu wenig oder es war zu viel, aber du in Wirklichkeit fährst du immer vernünftig. Ja. Und die 2. Regel ist, investiere eher dann, wenn es sich nicht gut anfühlt. Und im Moment fühlt es sich nicht gut an.
Sehr gut. Ja, das, wenn es einem gerade Liberation Day, da kann ich mich auch noch dran erinnern, da, wenn es einem so richtig in die Magengrube fährt, dann ist, wenn es weh tut, dann ist es manchmal ganz gut, dann trotzdem zu kaufen. Andreas, herzlichen Dank dir.
Gerne.
Das war wie immer ein großes Vergnügen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich denke, Andreas konnte euch mit einigen Dingen weiterhelfen. Wirklich tolle Sachen dabei. Wir freuen uns sehr auf eure Kommentare. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, Kanal abonnieren, um solche Hochkaräter nicht mehr zu verpassen. Und unser Webinar am 28. April um 18 Uhr. Gratis anmelden, Link in der Beschreibung. Danke dir, danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Da stolper ich noch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.